Liebe Anwesende und liebe Zuschauer, ich freue mich, dass sehr viele heute Morgen hier sind, sogar oben. Das finde ich einfach toll. Und ich hoffe, dass die Lockerungsbemühungen unserer Regierungen sich weiter fortsetzen und wir dann wieder richtig hier Gemeinschaft miteinander haben können. Vielen Dank auch für die Einleitung mit dem Bund, dem Vertrag. Wenn man an Vertrag denkt, denkt man immer an zwei gleich auf Augenhöhe befindliche Leute, die dann miteinander einen Vertrag schließen. Allerdings sagt uns die Bibel dazu etwas anderes. Da ist es nämlich Gott oder Jesus, der einen Bund oder einen Vertrag initiiert. Und jeder, der gemeint ist, kann daran teilnehmen. Es ist also nicht gleichwertig, sondern einer macht ein Angebot mit einem Vertrag und der andere kann das annehmen. Wir wollen uns das näher anschauen und zunächst einmal werde ich über den alten Bund, also den Bund, den Gott mit verschiedenen Personen und mit Israel gemacht hat, sprechen. Das Ganze läuft ja unter der Serie »Den roten Faden in der Bibel finden«. Was ist denn damit gemeint? Ja, wer die Bibel liest und versteht, der ist Christ. Wer die Bibel nicht liest und nicht verstehen will, der ist kein Christ. Das ist eine steile Feststellung, aber sie gilt. Die Bibel ist die Grundlage, das Wort Gottes ist die Grundlage für Menschen, die sich unter Gottes Willen stellen. Nun, was ist der alte Bund? Das Alte Testament berichtet davon, dass Gott viele Bünde, also viele Angebote für einen Bund gemacht hat. Der amerikanische Bibellehrer Dr. Kyrus Ingerson Schofield, der von 1843 bis 1921 lebte, hat 8 Bünde aus diesen vielen herausgenommen und als die wesentlichen bezeichnet. Dieser Schofield war Jurist. Und dann wurde er Staatsanwalt in Kansas und dann begann er zu trinken und deswegen musste er ins Gefängnis eingeliefert werden. Im Gefängnis, als Staatsanwalt muss man sich mal überlegen, im Gefängnis hörte er von Jesus und er bekehrte sich. Und mit 40 Jahren übernahm er die Leitung einer Gemeinde, die dann anschließend sehr stark gewachsen ist und später war er Bibelschullehrer. Und dieser Mann hat eine Schofield-Bibel entwickelt mit vielen Erklärungen. Sie gibt es auch im Deutschen und ich kann sie jedem nur sehr empfehlen. Ich selber habe davon sehr profitiert. Die 8 verschiedenen Bünde, die er nennt, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der erste Bund, den Gott macht, ist mit Adam und Eva. Das fängt also ganz vorne in der Bibel an. Wegen des Essens vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Adam und Eva befolgten diesen Bund nicht und wurden deswegen aus dem Paradies herausgeschmissen. Also ein sehr konsequentes, ein sehr verlässliches Verhalten von Gott. Er hatte ihnen das nämlich angekündigt. Und den zweiten Bund schließt er dann noch einmal mit Adam und Eva nach dem Rausschmiss. Und da sagt er, die Schlange, die ja zu dem ganzen Übel geführt hat, soll auf dem Boden kriechen und künftig nur Staub fressen. Die Frau soll sich nach dem Mann sehnen, ihm gehorchen und mit Schmerzen Kinder gebären. Der Mann soll unter Schweiß den Acker vom Unkraut befreien und mühevoll für die Ernährung der Familie sorgen. Der Bund enthält auch eine Zusage für ausreichend Frucht zur Ernährung. Und die Perspektive ist nicht mehr ein ewiges Leben auf der Erde, sondern von Staub bist du genommen und nach dem Tod wieder zu Staub werden. Und das alles wurde so, ein sehr verlässlicher Gott. Den dritten Bund hat Gott mit Noah nach der Sintflut getroffen. Die Sintflut hat alle Menschen außer der Familie Noahs vernichtet. Und Gott verpflichtet sich selbst beim Anblick des Regenbogens, Also es ist nicht für uns als Erinnerung, sondern Gott, könnte man nachlesen, verpflichtet sich selber, wenn er den Regenbogen sieht, nie mehr eine solche Flut zu schicken. Und wir wissen jetzt, einige tausend Jahre später, das ist nicht wieder eingetreten. Gott ist wirklich ein sehr verlässlicher Gott. Den vierten Bund schließt Gott mit Abram. So hieß der Mann, als er in das Land Palästina aufbrach. Und Gott sichert ihm zu, dass er eine große Nation werden wird, dass sein Name weltweit bekannt gemacht wird und dass er persönlich gesegnet und durch ihn andere Nationen gesegnet werden. Und was sehen wir davon? Es leben heute etwa 15 Millionen Juden auf der ganzen Welt, etwa die Hälfte davon in Israel. Das Volk Israel dürfte wieder zurück nach Palästina. Und wir haben, soweit wir das erlebt haben, selber gesehen, dass es wirklich passierte, trotz der großen Widerstände. Und diese Nation, dieses Land, dieses Staat Israel gibt es heute noch, trotzdem viele es vernichten wollten. Und Juden sind ein Segen für viele Völker geworden. Etwa ein Viertel aller Nobelpreisträger sind jüdischen Glaubens. Der fünfte Bund, den Gott geschlossen hat, war mit Mose. Und zwar einmal vor dem Auszug und einmal nach dem Auszug aus Ägypten. Nur wenn die Kinder Israels ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen, würden ihre ältesten Söhne am Leben bleiben. Hätten sie das nicht gemacht, so wären die Söhne umgekommen, aber nicht nur die jüdischen, sondern alle ältesten Söhne. Und so geschah das dann auch. Israel sollte das Passa feiern, bevor sie auszogen und dann in die Freiheit zu ziehen. Wir haben das von Professor Stenschke vor 2 Wochen gehört, wie es mit dem Auszug war und wie eine Parallele zwischen dem Passa damals und der Mahlfeier heute ist. Am letzten Sonntag predigte Dr. Ben Siedel hier und er sprach über den bewahrten und geordneten Auszug der Kinder Israel aus Ägypten durch das Rote Meer hindurch, das einfach stehen blieb und sie konnten trockenen Fußes hinübergehen. Und wie die Kinder Israels damals die Freiheit aus der Sklaverei in Ägypten gewannen, so werden Jesus-Nachfolger die innere Freiheit gewinnen, wenn ihnen Schuld und Sünde vergeben ist. Und das machen sie deutlich durch Bezeugen in der Taufe. Gott handelt sehr verlässlich mit seinem Volk damals und auch heute. Er bewahrt sie vor den angreifenden Ägyptern auf wunderbare Weise und heute vor der ewigen Schuld. Der sechste Bund, der ist mit Israel geschlossen worden. Und zwar nach Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung. Das von Gott auserwählte kleine Volk sollte Israel verehren, seine Stimme hören, seine Gebote einhalten und von Herzen ihn annehmen. Und das sollten sie ihren Kindern und den nachfolgenden Generationen weitergeben. Und würden sie dies nicht einhalten, dann wollte Gott ihnen Fluch geben. Würden sie es einhalten, hat er Segen für sie bereit. Und dazu noch später mehr. Der siebte Bund wurde mit David, dem König von Israel, getroffen. David und seine Nachkommen sollten Gott gehorsam sein. Und dann, sagt Gott, wird das Königtum Davids ewig bestehen bleiben. David ist heute nicht mehr König des Staates Israel, aber der auch aus dem Stamm David stammende Jesus hat die frohmachende Botschaft, das Evangelium, weltweit verbreitet. Wir lesen in dem Alten Testament sehr viel über die Bünde und vor allen Dingen über die Zuverlässigkeit Gottes. Der achte Bund schließlich ist der, den Jesus im Neuen Testament als neuen Bund bezeichnet. Von diesen Bünden wollen wir heute 2 genauer untersuchen und verstehen lernen. Einmal den mit Israel und dann den von Jesus. Am Ende der 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste war das Volk in die Wüste Suff gekommen. Das liegt östlich von Jericho auf der anderen Seite des Jordans. Und jetzt mute ich euch einen langen Bibelabschnitt zu, denn wir wollen ja den roten Faden in der Bibel finden und dann müssen wir auch in der Bibel lesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung aus meiner Scofield-Bibel 5. Mose 29, Vers 1 bis 12. Da heißt es: Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat, an dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen, dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen, Brot habt ihr nicht gegessen und Wein und Rauschtrank habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und als ihr an diesen Ort kamt, da zogen Sihon, der König von Heschbon, und Og, der König von Baschan, uns zum Kampf entgegen und wir schlugen sie. Und wir nahmen ihr Land ein und gaben es den Rebunitern und den Gaditern und dem halben Stamm Manasse zum Erbteil. So bewahrt denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut. Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott, eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten, eure Aufseher, alle Männer von Israel, eure Kinder, eure Frauen, dein Fremder, der mitten in deinem Lager ist, von deinem Holzbauer bis zu deinem Wasserschöpfer, damit du in den Bund des Herrn deines Gottes eintrittst und in seine Fluchbestimmungen, den der Herr dein Gott heute mit dir schließt, damit er dich heute zu seinem Volk erhebe und er dein Gott ist, wie er zu dir geredet und wie er zu den Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Und dann lese ich weiter, Kapitel 30. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich vor dich gelegt habe, die du dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, um umzukehren zum Herrn deinem Gott und seine Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr dein Gott dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit allem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Und der Herr, dein Gott, wird all diese Flüche auf deine Feinde und auf deine Hasser legen, die dir nachgejagt sind. Du aber, du wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute befehle. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Tun deiner Hand, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes für dich zum Guten. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Und wenn du die Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, um seine Gebote und seine Ordnungen zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes aufgeschrieben sind, wenn du zum Herrn deinem Gott umkehrst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Soweit der doch recht lange Text. Gott hat das kleine Volk Israel aus allen Völkern dieser Erde ausgewählt. Und diesem Volk schließt er einen Bund, den alten Bund. Und er sagt, dass die Grundlage dieses Vertrages die Zusage Gottes ist. Ich habe dich ausgewählt. Du bist mein Volk. Ich will für dich streiten und kämpfen und will dich segnen. Und dann kommt die Bedingung, du sollst die Gebote einhalten. Wir kennen die 10 Gebote, aber es stehen im Alten Testament noch viel mehr Gebote. Und schließlich die Folge, wenn der Bund von Israel eingehalten wird, Gott sagt den Segen zu. Und wenn er nicht eingehalten wird, dann sagt er den Fluch. Der alte Bund ist nicht ein schönes, nettes Versprechen, sondern eine ganz feste, sichere Zusage mit sehr klaren Folgen. Segen oder Fluch. Kann das Volk Israel überhaupt die Gebote einhalten? Zum Beispiel, kann der Mensch Gott in allem gehorsam sein? Also jeder, der das mal versucht hat, der weiß, das kann man nicht einhalten. 100-prozentige Befolgung der Gebote des Gottes ist unmöglich. Und so war das damals auch bei dem Volk Israel. Sie brachen immer wieder die Gebote Gottes. Also was nun? Gott ist sehr konsequent. Das heißt, er muss sich an seinen Bund, an seinen Vertrag halten. Und trotzdem, wir lesen in Vers 2 und Vers 8 im 30. Kapitel, du wirst umkehren. Da ist von Umkehr die Rede. Ja, Gott ermöglicht tatsächlich eine Umkehr. Es ist nicht nur ein Versprechen, sondern es ist eine Tatsache. Es ist tatsächlich so, die Menschen, das Volk Israel kann umkehren. Das ist nicht nur reine Theorie. Die Israeliten konnten damals in die Stifthütte gehen. Das war der Wohnort Gottes und konnten dort Tiere opfern, sich reinigen und wieder befreien von der Schuld. Und Gott hatte Erbarmen mit ihnen, so wie wir das vorhin auch im Lied gehört haben. Die Befreiung von Schuld im Alten Testament ist auch möglich. Auch da ist Gott sehr zuverlässig. An vielen Stellen im Alten Testament können wir nachlesen, wie Gott seinen Bund eingehalten hat. Und ich möchte noch mal einige Beispiele bringen. Bei Adam und Eva, als sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten, hat er sie nicht vernichtet, sondern er hat sie am Leben gelassen. Er hat ihnen sogar Kleidung gegeben. Er hat ihnen Nachkommen geschenkt und auch genügend Ernährung. Zwar waren sie dann geplagt von Leid und Schmerz und auch der Mühe in der Arbeit. Seit Noah hat es, wie ich schon gesagt habe, keine weltweite Flut mehr gegeben. Und das Volk Israel, das Volk der Juden, ist aus den vielen Ländern nach Palästina zurückgekommen, trotz großer Widerstände. David ist zwar nicht mehr auf dem Thron, aber sein Sohn Jesus hat mit dem Tod am Kreuz und mit der Auferstehung anschließend das Evangelium, die frohe Botschaft in die Welt gebracht. Ist Gott verlässlich? Auf jeden Fall. Jedenfalls lesen wir das im Alten Testament. Und wie ist es im Neuen Testament mit dem neuen Bund? Dazu wird Nico jetzt mehr sagen.
Der neue Bund unterscheidet sich in 2 Punkten sehr deutlich von den vorangegangenen Bünden. Zum einen darin, mit wem Gott diesen Bund schließt, und zum anderen darin, wie Gott in diesem neuen Bund mit Verstößen gegen die Bundesbedingungen umgeht. In Hebräer 9 lesen wir: Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Jesus wird hier als Vermittler dieses neuen Bundes bezeichnet. Und ein Vermittler ist jemand, der zwischen Parteien verhandelt, um zu einer Übereinkunft zu kommen. In den Nachrichten begegnet uns die Rolle des Vermittlers gerade sehr häufig, weil sich verschiedene Menschen als Vermittler anbieten im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und auch da ist diese Rolle, oder da sehen wir, wie wichtig es wäre, wenn es da einen Vermittler geben würde, der dazu eine Übereinkunft führen würde. Und in diesem neuen Bund, um den es jetzt geht, tritt also Jesus als Vermittler auf. Aber wer sind die 2 Parteien? Auf der einen Seite steht Gott, das ist klar. Und auf der anderen Seite, dazu schauen wir in Johannes 1, und da heißt es über Jesus: All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Der neue Bund steht also jedem offen, der an Jesus glaubt. Die vorherigen Bünde hat Gott immer mit einzelnen Personen wie Abraham oder Noah oder fest umrissenen Gruppen wie zum Beispiel dem Volk Israel geschlossen. Und jetzt dieser neue Bund, da kann also jeder, der an Jesus glaubt und daran glaubt, was Jesus getan hat, wo ich gleich noch ein bisschen was zu sage, der kann diesen Bund mit Gott eingehen. Und wie hat Gott diesen Bund vermittelt? Damit kommen wir zum zweiten Unterschied. Joel hat davon gesprochen, dass es bei unseren menschlichen Bünden durchaus Konsequenzen haben kann, wenn wir gegen diese Abmachungen verstoßen. Ja, wenn ich mich nicht an das halte, was in meinem Arbeitsvertrag steht, zum Beispiel nur 20 Stunden arbeite, obwohl ich 40 arbeiten sollte, dann hat das Konsequenzen. Jochen hat eben auch davon gesprochen, welche Konsequenzen das Volk Israel zu erwarten hatte, wenn sie sich nicht an die Bedingungen des Bundes, den Gott mit ihnen geschlossen hat, gehalten haben. Und auch da, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass sie immer wieder diese Konsequenzen tragen mussten, weil sie diese Bedingungen eben nicht eingehalten hatten. Und auch in dem neuen Bund, dem Bund, den Gott heute mit uns schließt, gibt es solche Konsequenzen, wenn wir unserem Bündnispartner, also Gott, nicht treu sind. Und was passiert aber oder was hat es damit auf sich? Und das wird für mich wunderschön deutlich in der Symbolik, die Jesus benutzt, als er das Abendmahl einsetzt. Nämlich das Brot und den Wein. Ich habe das hier mal mitgebracht zur Veranschaulichung. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann soll uns das Brot und der Wein an den Körper und das Blut von Jesus erinnern. Da hat ja Christoph Stenschke vor 2 Wochen auch schon ein bisschen drüber geredet. Und ich möchte heute noch mal ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen und mit euch noch eine weitere Ebene dieser Symbolik entdecken. Der Text, den wir uns dazu anschauen, der steht in 1. Mose 15. Und da geht es auch um Abraham, um Gott und Abraham. Diese Stelle handelt von einer erstmal sehr befremdlich wirkenden Zeremonie, durch die Gott seinen Bund mit Abraham schließt. Darauf bekam er zur Antwort: Bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mitten durch und leg die Hälften einander gegenüber, nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte. Und ein paar Verse weiter. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss Gott der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm: Ich gebe deinen Nachkommen dieses Land, von dem Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum mächtigen Euphratstrom. Das, was hier beschrieben wird, ist, wie ich eben schon sagte, erstmal ziemlich befremdlich. Ja, da geht es irgendwie darum, da werden Tiere genommen, durchgeschnitten, die Hälften werden da hingelegt und dann geht da irgendwas zwischendurch. Aber auch in dieser Handlung steckt wieder eine Symbolik. Ja, die Bibel benutzt immer ganz viele Bilder und Symboliken, um uns die Dinge deutlich zu machen. Und ich will diese Symbolik, die hier drin steckt, erklären. Schauen wir zunächst uns mal an, was es mit diesem rauchenden Ofen und der Flamme auf sich hat. Wenn wir durch die Bibel durchgehen, dann sehen wir, dass es an vielen Stellen eine Flamme gibt. An mehreren Stellen in der Bibel taucht eine Flamme auf. So zum Beispiel beim brennenden Dornbusch oder auch die Flamme, die über dem Stiftszelt den Israeliten in der Nacht vorauszieht. Und in beiden Fällen ist diese Flamme eine Erscheinungsform, die Gott für sich selbst wählt. Also geht es anscheinend auch in dieser Stelle, die ich gerade hier vorgelesen habe, darum, dass Gott selbst diese Flamme ist. Sprich, Gott selbst geht zwischen diesen Tierhälften hindurch. Aber warum tut er das? Warum müssen diese Tiere zerschnitten werden, das Blut vergossen und dann geht jemand da durch? Das, was wir hier lesen oder wovon wir lesen, diese Handlung, das ist eine zeremonielle Handlung, mit der ein sogenannter Blutsbund geschlossen wurde. Bei diesem Blutsbund wurde eben ein Bund zwischen zwei Parteien geschlossen. Um in diesem Bund zu bekräftigen, wurde diese Zeremonie durchgeführt. Und diese Zeremonie hatte eine Bedeutung, nämlich, wenn einer von uns beiden, die Bündnispartner sind beide zwischen den Tieren durchgegangen, wenn einer von uns beiden gegen den Bund verstößt, soll es ihm so ergehen wie diesen Tieren. Sprich, er soll zerstört werden, sein Körper soll zerteilt werden. Was hat das jetzt mit dem neuen Bund zu tun? Dazu gehen wir jetzt wieder ins Neue Testament, ins Lukas-Evangelium und schauen uns die Stelle an, wo Jesus das Abendmahl einsetzt. Da steht, Dann nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit dem Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Das Brot und der Wein stehen für den Körper und das Blut von Jesus. Und wenn wir von dieser Stelle in Lukas weiterlesen, dann erfahren wir, dass Jesus kurze Zeit später hingerichtet wurde. Er ist gekreuzigt worden. Und sein Körper wurde zerstört. Ja, er benutzt ja selbst das Bild dieses Brotes, dass sein Körper zerteilt wird. Und sein Blut wurde vergossen. Das heißt, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz genau diese Strafe auf sich genommen, die für das Brechen eines Blutsbundes verhängt wurde. Aber warum hat denn Jesus, Gott selbst, einen Bund gebrochen? Und die Antwort steht auch hier in der Stelle in Lukas. Schauen wir noch mal genauer hin. Jesus sagt dort, dass sein Leib für uns zerbrochen wurde und sein Blut zur Vergebung unserer Sünden vergossen wird. Gott will mit uns einen Bund eingehen. Und wer einen Bund bricht, der muss die Strafe dafür auf sich nehmen. Und weil Gott uns so sehr liebt und auf der anderen Seite aber weiß, wie leicht wir ihm untreu werden und dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen würden, dem Bund treu zu bleiben, dem Bund einzuhalten, hat Jesus die Strafe, die eigentlich uns erwarten würde. Ja, eigentlich wären wir es, die, weil wir den Bund mit Gott brechen, zerstört werden müssten. Aber weil Gott uns liebt und weil er wusste, dass es so kommen würde, hat er das perfekte Opfer geschaffen und Jesus hat diese Strafe, die uns sonst erwarten würde, schon am Kreuz getragen. Und dadurch können wir jetzt heute, wenn wir diesen Bund mit Gott eingehen und das Geschenk der Gnade vom Kreuz annehmen, Gemeinschaft haben mit diesem Gott, der schon so oft in so vielen Bündnissen bewiesen hat, dass er treu ist. Ja, Jochen hat das eben ausgeführt, wie Gott in den ganzen Bündnissen immer wieder zu seinen Zusagen gestanden ist. Das Abendmahl hat den Zweck, uns zu erinnern an das Geschenk der Gnade am Kreuz. Es weist aber nicht nur auf die Kreuzigung hin, die Symbolik, die Jesus benutzt, das Zerteilen des Brotes und das Trinken des Weins, was auch mit dem, an das Vergießen von Blut erinnern soll. Diese Symbolik, die knüpft an das noch viel weiter zurückliegende Treueversprechen, was er damals Abraham gegeben hat. Und zwischen Abraham und Jesus gab es noch ganz viele weitere Bündnisse. Und in all diesen hat Gott viele Male unter Beweis gestellt, dass er treu und verlässlich ist. Zum Schluss will ich nochmal auf den Vers vom Anfang zurückkommen aus Hebräer und noch den zweiten Teil anschauen, den ich euch eben vorenthalten habe. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Das hatte ich eben schon gelesen. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Da geht es jetzt also gar nicht um uns, sondern da geht es um Jesus am Kreuz und dann bezieht der Schreiber des Hebräerbriefs es auf den alten Bund. Und was bedeutet das? Wenn Gott im alten Bund oder in den alten Bünden, sind ja mehrere gewesen, über Fehler seiner Bündnispartner, wie zum Beispiel Israel oder Abraham, hinweggesehen hat, und es waren viele Fehler. Ja, wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, dann fragen wir uns manchmal, wieso wird Abraham denn als treu und als Glaubensheld bezeichnet? Weil er hat doch viele Male sich als nicht treu und nicht glaubensfest erwiesen. Und auch Israel ist oft über die Gebote Gottes hinweggetreten. Aber wenn Gott über diese Fehler hinweggesehen hat, dann hat er das nicht nur getan, weil diese Bündnispartner genug Tiere geopfert haben. Ja, weil sie oft genug eine Schafe oder Ziege oder Rinder im Stiftszelt geopfert haben. Nein, Gott hat das schon im alten Bund, in diesen alten Bünden, im Hinblick auf das perfekte Opfer, nämlich Jesus Christus, getan, weil er schon von Anfang an einen Plan hatte, wie er die Menschen, die er so sehr liebt, endgültig mit sich versöhnen will. Und ist das nicht ein absolut zuverlässiger Partner? Ja, jemand, der schon mit einkalkuliert, dass ich meinen Teil des Versprechens, der Abmachung nicht einhalten kann und da schon sozusagen einen Puffer einbaut oder eine Lösung dafür hat, wie wir trotzdem weiterhin Gemeinschaft haben können, obwohl ich untreu geworden bin. Wenn du schon mit Gott lebst, dann hoffe ich, dass dich das genauso begeistert hat wie mich, diesen roten Faden von Abraham über Israel bis hin zu Jesus durch die ganze Bibel zu folgen. Und wenn das so nicht der Fall ist, du aber gerne Gemeinschaft haben willst mit diesem Gott, aber nicht weißt, wie du mit ihm in Verbindung treten willst, dann lade ich dich ein, nachher auf mich oder jemand anderes hier vorne zuzukommen. Oder rede einfach mit Gott. Er hört dich. Weil Jesus alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat, können wir, so wie wir sind, zu Gott kommen. Wir können direkt mit Gott in Kontakt treten. Und wir nennen das Beten. Und das will ich jetzt zum Schluss auch noch machen. Steht doch mit mir und lasst uns Gott die Ehre dafür geben, dass er treu und verlässlich ist. Vater, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Du bist allmächtig, du hast die ganze Erde geschaffen, jeden einzelnen Menschen, und du hast alles in der Hand. Und du, der du so ein gewaltiger, großer Gott bist, du willst mit mir, kleinen Menschen, Gemeinschaft haben und willst einen Bund mit mir eingehen. Und das ist, ja, wir haben uns vielleicht teilweise daran gewöhnt, an diesen Gedanken, aber eigentlich ist das ziemlich unfassbar. Und wir würden uns zu Recht fragen, wie soll das funktionieren? Wie können wir mit dir einen Bund eingehen, der du doch so heilig bist? Und du hast diese Frage beantwortet, indem du Jesus auf diese Erde geschickt hast. Und Jesus, du bist für unsere Bundesübertretung schon gestorben, bevor wir sie überhaupt begehen konnten. Und deswegen können wir heute mit dir Gemeinschaft haben und können mit dir in eine Beziehung treten. Und das ist einfach genial. Das ist, ja, das erfüllt mich mit Freude, und ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass wir das ja in der Bibel sehen dürfen, dass wir diese Symboliken da haben und dass wir da verstehen dürfen, wie großartig dieses Geschenk ist und was für einen genialen Plan du schon seit so vielen tausend Jahren mit den Menschen verfolgst. Amen.